Ich habe das aufgrund von einem Eindruck gemacht. Ich möchte einfach fragen, hat jemand vorher, vor allem bei diesem letzten oder vorletzten Lied, noch fast mehr Heilung erlebt? Wirklich etwas, was sich bei dir verändert hat. Man muss das nicht suchen. Man muss es auch nicht irgendwie so, wenn man ein bisschen etwas anderes gespürt als vorher, so tun, sondern wirklich einfach, wenn du Heilung erlebt hast, dann wollen wir auch Raum geben für so ein Zeugnis. Jetzt gerade. Wenn du es später erlebst, darfst du natürlich auch selbstverständlich noch herkommen. Wir wollen dem festhalten. Wir wollen mehr, als wir bis jetzt erlebt haben, weil es ist Realität. Ja. Du siehst ein Bild da hinter mir, dass ich ein bisschen die Jahreszeit wechsle mit einem Vergleich, den ich möchte anfangen. Ein Schiff. Das Schiff ist eine grossartige Sache. Es ermöglicht uns, über Wasser zu fahren, vielleicht nicht gerade das Modell hier, aber es ermöglicht uns, über Wasser zu fahren und sogar schwere Lasten kann man mit einem Schiff über das Gewässer transportieren. Aber es ist so eine Sache, Schiffe liegen, weil sie im Wasser sind, in einem Element, das ihnen keinen Halt bietet. Ein Schiff wird von der kleinsten Strömung abgetrieben, sogar ein Wind kann das Schiff hin und her bewegen. Man kann ein Schiff nicht einfach parkieren und er bleibt stehen, wie bei einem Auto oder so. Ein Schiff ist in einem beweglichen Element, das ihm keinen Halt bietet. Beatrice und ich werden manchmal von Freunden eingeladen, die ein kleines Motorboot haben auf dem Murtensee. Und dann können wir mit ihnen mitfahren, nehmen wir auch irgendein Picknick mit und dort fahren irgend so eine schöne Bucht her, wo man nicht einfach vom Land dazu herkommt, so einfach. Und dort können wir zum Mittag essen und dann kann man noch ein bisschen baden beim Murtensee. Ist das cool, da ist gleich einmal warm, wenn es warme Jahreszeiten wieder kommen, oder? Und vom Rand aus ist es so morastig, so weich der Murtensee ist. Manchmal ist es nicht so angenehm, da reinzulaufen, aber dann, wenn man mitten im See ist, geht es natürlich wunderbar. Genau. Aber auch wenn der Murtensee ein sehr ruhiger See ist, das Schiff treibt weg. Eben, der kleinste Wind, die kleinste Strömung, die man gar nicht sieht. Oder es ist gefährlich, wenn man geht baden, dann kommt man zurück und dann ist das Schiff nicht mehr da. Oder wenn das Schiff irgendwo auf den Grund läuft und kaputt geht oder gegen ein anderes Schiff putzt oder am Land irgendwie, kann Schaden nehmen oder Schaden auflösen. Ein Schiff hat keinen Halt. Aber natürlich, wir wissen alle die Lösung. Der Anker. Der Anker macht, dass ein Schiff Festigkeit hat in einem Element, das eigentlich keine Festigkeit gibt, nämlich im Wasser. Und eigentlich ist Schiff und Anker ein grossartiges Bild für unser Leben. Das Leben hier auf dieser Erde ist schön, es hat viele Möglichkeiten, es ist grossartig, Kreativität, die man reingeben kann, Beziehungen, die man haben kann, Sachen, wunderschöne Sachen, die man anschauen kann, die man geniessen kann und so weiter. Aber in vielem bietet das Leben auf der Welt keinen Halt. Man ist wie ein Schiff im Wasser. Fragen kommen, Probleme, Herausforderungen, Nöte. Oder wir kommen vom Kurs ab, weil wir nicht genau wissen, wie und was. Oder weil wir irgendwie in einem Umfeld sind, wo es schwierig ist. Es ist wie bei der Strömung oder beim Wind, wo das Schiff langsam abtreibt. Manchmal gar nicht merklich am Anfang. Und wir haben einfach keinen Halt. Und wir wissen in unserem Leben, die grösste Unsicherheit am Ende wird das Leben irgendeinmal fertig sein, uns allen. Auch wenn wir es manchmal nicht so vor Augen haben, steht der Tod bevor irgendeinmal. Als Folge, wir suchen Halt. Und im Hebräerbrief wird genau das Bild gebraucht vom Anker. Und das möchte ich heute mit euch ein Stückchen weit anschauen. Ihr seht ja, was das mit Advent zu tun hat, auch wenn es eben ein Bild vom Sommer ist. Aber wenn wir jetzt in Australien würden Advent feiern, die haben jetzt Sommer, dann würde es wunderbar passen. Also wenn das Fest schwierig wird, dann probiert doch, ob ihr noch eine Reise buchen könnt auf Sydney. Genau. Aber der Text ist aus dem Hebräerbrief. Das ist ein Brief, man weiß gar nicht, wer ihn geschrieben hat, der eigentlich an Christen mit jüdischem Hintergrund geschrieben worden ist. Und er hat ja sehr viele Bilder aus dem jüdischen Glauben, die er auf Jesus überträgt. Und dort im 6. Kapitel, ab Vers 18, möchte ich lesen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Er, der für alle Zeiten Hohepriester wurde. Also der Text sagt eigentlich aus, es ist ein komplizierter Text, vor allem noch, wenn er so aus dem Zusammenhang rausgenommen wird, aber ich möchte das mit euch jetzt durchgehen. Das Erste, was ich möchte, dass ihr rausnehmt, es gibt einen sicheren, festen Anker. Es gibt einen Weg, wie wir Halt dürfen haben. Und das hängt mit Jesus als einem Hohepriester zusammen. Jesus, der Priester. Wir haben vor 14 Tagen habe ich als Thema genommen, Jesus, der Prophet. Im jüdischen Glauben sind drei Ämter gesalbt worden, der Prophet, der Priester, der König. Vor 14 Tagen haben wir den Prophet angeschaut, heute kommt dann der Priester und nächste Woche dann noch der König. Mit dem Prophet und Priester ist es so, der Prophet hat eigentlich die Aufgabe gehabt, von Gott auszugehen zu den Menschen und ihnen die Wahrheit über Gott zu bringen. Ein Prophet hat Botschaft gebracht. Er hat die Leute ermahnt, kehrt um zu Gott. Er hat ihnen gesagt, wie Gott sein Plan ist. Der Jesaja, 700 Jahre von Jesus, das Wort, das ich ganz anfangs Gottesdienst gelesen habe. Die Jungfrau wird schwanger werden und wird einen Sohn gebären. Dann wird Immanuel sagen, Gott mit uns. 700 Jahre, bevor es passiert wird, genau, sogar mit Detail. Wir können noch Jesaja 53 gehen, dort, wo es um Kreuzigung geht, dass Jesus sich opfert. In Detail vorausgesagt, wo Gott den Menschen reinschauen in seinen Plan. Also der Prophet kommt von Gott, geht zu den Menschen, um Gott bei den Menschen bekannt zu machen, um Gott zu den Menschen zu bringen. Der Priester, der geht gerade in die andere Richtung. Der Priester kommt vom Mensch mit seiner Not, mit seinen Bedürfnissen, mit seiner Schuld, vielleicht auch mit seiner Krankheit und geht zu Gott. Er bringt Opfer dar, für einen Menschen vor Gott angenehm zu machen. Er bringt Fürbitte dar, um für einen Menschen einzutreten vor Gott. Es ist also wieder umgekehrt Weg. Die beiden gehören zusammen. Von Gott zum Menschen, das ist der Prophet. Vom Mensch zu Gott, das ist der Priester. Der Priester kommt vor Gott, er bringt Opfer dar. Im Jüdischen sieht man, dass sie Opfer gebracht nach klaren Anweisungen, um die Menschen vor Gott angenehm zu machen, um einen Zugang aufzutun. Und Jesus ist beides. Wir kennen das, er ist gekommen, er hat Botschaft gebracht, er hat predigt, er hat von Gott gesagt, er hat den Weg aufgezeigt, wie wir gerettet werden können, wie wir erlöst werden können. Aber er hat umgekehrt für die Menschen fürbittet. Er hat Opfer gebracht, er hat sich selber als Opfer gebracht, dass wir vor Gott angenehm sind, dass die Tür offen ist, dass wir gerettet werden, dass der Weg zu Gott frei ist. In dem Sinn, mit diesen beiden Ämtern ist Jesus der Mittler zwischen Gott und Mensch. Er verbindet uns, darum können wir sagen, Immanuel, Gott ist mit uns. Der Weg ist offen, der Weg zu ihm und Gott ist mit uns. Und das bringt mich zum Bild vom Anker und vom Hohepriester zurück. Der Hohepriester, das ist jetzt eben so ein Bild aus dem Alten Testament. Im Alten Testament hat es ein Geschlecht gegeben, das sind die Nachkommen von Aaron, das war der Bruder von Mose. Und die von Aaron aus dem Geschlecht können Priester werden. Und einer von denen war der Hohepriester. Der hatte ein besonderes Amt. Und seine grossartigste Aufgabe hat einst im Jahr stattgefunden, am sogenannten Versöhnungstag. Am Versöhnungstag hat er nach einem speziellen Ritual mehrere Opfer bringen. Und die Opfer haben nachher quasi eine Versöhnung geschenkt zwischen Gott und Mensch. Wenn ihr das nachlesen wollt, im 3. Mosebuch, 16. Kapitel, ist ganz dem Thema gewidmet. Es ist total spannend, das zu lesen. Vor allem, weil es eigentlich wie ein Bild auf Jesus ist. Gott hat das, ich bin überzeugt, Gott hat das genau so eingerichtet, für den Menschen völlig klar zu machen, wie das mit Jesus funktioniert. Dass sie schon ein Bild haben, wenn Jesus kommt, und sie sich das vorstellen können. Und darum ist der Versöhnungstag und der Hohepriester sehr wichtig. Es war eine aufwendige Opferzeremonie mit mehreren Tieren. Und das eine Tier war für das, das andere Tier für das. Das eine Tier musste sterben, das andere Tier ist in die Wüste geschickt worden und so weiter. Und der Priester hat genau das Zeremoniell müssen durchführen, um für die Menschen Versöhnung zu bringen. Und an diesem einen Tag, das war das allereinzigste Mal pro Jahr, wo der Hohepriester nachher ins Innerste des Tempels durfte. Eben hinter einem Vorhang, wie es hier steht. Der Tempel war zwei Teile, der vordere Teil war das Heiligtum. Dort durften die Priester ihre Opfer bringen, konnten räuchern, für einfach ihre Anbetung ausdrücken und so weiter. Aber hinter dem Vorhang, dort war die Bundeslade mit der Gebotstafel drin, von den 10 Geboten, das Allerheiligste, der Deckel über der Bundeslade, der Gnadenthron, quasi dort, wo Gottes Gegenwart ausdrückt, ist genau bei Gott im Allerheiligsten. Wo sie noch auf der Wanderschaft waren, war sie in einem Zelt abgebildet, sogenannten Stiftshütte später. Unter dem Salomo ist nachher ein Tempel gebaut worden, aber die zweiteilte Struktur des Tempelinneren. Und nur der Hohepriester hat einmal im Jahr dorthin dürfen und hat nachher Opfer gebracht. Er hat das Heiligtum gereinigt. Nachher hat er für sich selber Opfer gebracht. Er war ja auch ein Mensch, der nicht vollkommen und sündlos war. Und schlussendlich hat er noch für das Volk die Reinigung, die Versöhnung vollbracht. Eine lange, komplizierte Sache, die jedes Jahr wiederholt werden musste. Übrigens, die Juden kennen das Fest heute noch. Es heisst Yom Kippur. Dass der Festtag, er wird nicht mehr gleich gefeiert, weil die Juden zur Zeit keinen Tempel haben. Sie können in dem Sinn die ganze, den Tempelgottesdienst nicht so durchführen, wie das im 3. Mose 16 vorgegeben ist, weil sie eben keinen Tempel haben. Aber das Fest an und für sich gibt es immer noch. Und der Hebräerbrief, der zeigt jetzt, dass der Versöhnungstag eigentlich ein Bild ist für das, was Gott geplant hat, dass er uns durch Jesus schenkt. Wir können das darum auf Jesus vergleichen. Der Hebräerbrief macht das in Detail, weil er eben sich an Juden richtet, die das Ganze verstanden haben, um ihnen Jesus aus seinem Amt näher zu bringen. Jesus bringt Opfer dar und er wirkt Sühne und Vergebung für uns Menschen. Er kommt von Gott und tut die Tür wieder auf. Aber, und das macht der Hebräerbrief klar, es gibt Unterschiede. Das müsst ihr vielleicht noch verstehen. Der Hebräerbrief ist an Judenchristen geschrieben worden, die frustriert waren. Es war mühsam. Die Juden heissen nicht mehr wollen, weil sie eben den Christus nachgefolgt sind. Die Römer heissen nicht wollen, weil sie nicht der römischen Religion nachgefolgt sind. Sie haben Verfolgung erlebt. Und irgendwann haben sie gedacht, wäre es nicht gescheiter, wir würden wieder zum Judentum zurückkehren. Und der Hebräerbrief erklärt ihnen, warum das nicht eine gute Entscheidung ist. Und er zeigt, wie im Judentum eben zum Beispiel der Versöhnungstag gemacht worden ist, aber wie die Versöhnung, die Jesus gebracht hat, Unterschiede hat. Zum Beispiel, erstens, der Versöhnungstag im Alten Testament, den hat man jedes Jahr von Neuem machen müssen. Der hat keine bleibende Wirkung gehabt. Der war vorübergehend. Das Problem konnte nicht wirklich gelöst werden. Sondern man hat so eine äußerliche, vorübergehende Reinigung können machen. Und eigentlich kann ja das Tier, das Blut von einem Schaf oder von einem Rind nicht wirklich Sünden wegnehmen. Es zeigt eigentlich auf etwas Größeres her und Gott war bereit, den Menschen zu vergeben. Es ist eben ein Vorausbild auf das, was Jesus nicht gemacht hat. Das Opfer, das Jesus gebracht hat, das ist ein und für alle Mal gültig. Unsere Feste, die wir heute noch feiern, Weihnachten, Karfreitag, Ostern, das sind nicht mehr Feste, wo wir etwas wiederholen, das sind nur noch Gedenktage. An Weihnachten denken wir daran, Jesus ist gekommen und denken wir daran, Jesus wird wiederkommen. An Karfreitag denken wir daran, Jesus hat eben den Versöhnungstag gemacht, er hat das Opfer dargebracht und das vollkommene Opfer ist ein für alle Mal und für alle Schuld gültig. Es muss nie mehr wiederholt werden. Aber wir wollen uns immer wieder daran erinnern. Und Ostern gleich, Jesus ist auferstanden. Er wird nicht noch ein zweites Mal auferstehen. Ja, er wird wiederkommen, aber er lebt für immer. Das Problem von der Sünde, von der Schuld, ist in Ewigkeit gelöst. Das ist der grosse Unterschied zwischen dem Versöhnungstag, der jährlich eine äußerliche Reinigung gemacht hat, und der Versöhnung von Jesus. Der zweite Unterschied, der hohe Priester hat für sich selber müssen opfern. Und Jesus war vollkommen, rein, heilig und hat für sich kein Opfer gebraucht. Dafür hat er sich selber als Opfer dargebracht. Und das dritte, der hohe Priester ist in ein Heiligtum auf der Erde und Jesus ist ins Heiligtum, wie es hier steht, ins himmlische Heiligtum hineingegangen. Seine Stiftshütte war die Originalstiftshütte, erklärt der Hebräerbrief, die im Himmel oben. Und nicht das Abbild, das Gott dem Mose gezeigt hat und er nachgebaut hat. Das sind die Unterschiede. Das heisst, also ein Priester muss den Zugang zu Gott auftun für uns Menschen, dass wir angenehm sind vor Gott, dass wir von ihm erscheinen können, dass wir keine Angst müssen haben, trotz unserer Schuld. Und der Versöhnungstag im Judentum und die Versöhnung von Jesus haben dazu gedient. Aber Jesus, sein Opfer, ist ein für alle Mal gültig, muss nie mehr wiederholt werden. Egal, ob es schon 2000 Jahre zurückliegt. Und wenn die Erde noch 500 weitere Jahre wird existieren, es längt bis hinten raus. Und es wird nie mehr ein Opfer brauchen. Und Jesus ist vollkommen gesehen, hat für sich selber kein Opfer müssen bringen. Dafür hat er sich selber geopfert. Und das Dritte, das Allerheiligste, wo Jesus das Opfer gebracht hat oder wo sein Blut hat hergebracht, ist im Himmel und nicht auf der Erde. Und das führt mich zurück zum Anker. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Er, der für alle Zeiten Hohepriester wurde. Jetzt verstehen wir ein bisschen besser, in was für ein Umfeld die Aussage gemacht wird. Du sagst, durch Jesus bin ich im Himmel verankert. Das hier noch ein bisschen hervorgehoben. Und wie bei einem Schiff, der Witz von einem Anker liegt, dass der Anker nicht im Schiff angemacht ist und nicht im Wasser, sondern runtergeht, außerhalb von diesen Elementen Schiff und Wasser, am Boden. Und genau gleich hier, der Anker, wo wir müssen verankert werden, der kann nicht in uns selber haben, und er kann auch nicht auf dieser Erde haben, sondern er muss in Festgrund, der außerhalb ist, gehen. Darum müssen wir im Himmel verankert sein. Das ist das Bild hier, das uns hilft. Wir stehen vor Fragen und Herausforderungen. Ein Anker auf dieser Welt würde nicht haben. Unser Leben ist unsicher. Die Welt ist nicht vollkommen. Die Welt tut uns vor Herausforderungen bringen. Aber unser Anker ist fest im Himmel. Und der Anker, so steht sie, so fängt es an, ist die Hoffnung. Die Hoffnung, die uns Zuflucht gibt. Und Hoffnung ist ja nicht so, wie wir das umgangssprachlich brauchen, wenn man Hoffnung als einen Ausdruck braucht von Unsicherheit, sondern Hoffnung in der Bibel, wenn die Bibel von Hoffnung redet, meint sie etwas, was wir noch nicht sehen, aber was schon ist. Etwas, was wir noch nicht in der Hand haben, aber was wir ganz sicher überkommen. Also Hoffnung ist etwas Festes. Es gibt noch einen Zusammenhang, aber das in unserer Allgemeinsprache braucht, wenn man sagt, eine Frau ist guter Hoffnung. Die hat das Baby noch nicht in der Hand. Aber sie ist da. Sie weiss es. Sie spürt schon an ihrem Körper die Auswirkungen von dieser guten Hoffnung. Aber es ist noch nicht da, noch nicht sichtbar in der Hand. Das meint eine gute Hoffnung. Wenn eine Frau guter Hoffnung ist, dann ist das Baby schon da. Dann ist sie sicher. Aber sie hat es noch nicht in der Hand. Sie hat es noch nicht eben. Das Spannungsfeld zwischen schon da und irgendwie gleich noch nicht. Und genau das meint biblische Hoffnung. Wenn wir eine Hoffnung haben, dann ist das eine sichere Sache, die wir aber jetzt noch nicht sehen und noch nicht greifbar in unseren Händen haben. Und die Hoffnung soll unser Anker sein. Ich bin ein bisschen weiter weggegangen mit euch bis jetzt. Ein bisschen eingetaucht in den Hebräerbrief, der ziemlich ein theologisches Dokument ist. Als ich meine Lehrerausbildung gemacht habe, habe ich auch noch ein paar Vorlesungen besucht im Theologischen Institut. Und dort hat irgendein Professor gesagt, ja, aus dem Hebräerbrief fange er sich fast gar nicht her. Dann habe ich ihn verstanden, weil ich den Hebräerbrief nicht verstanden habe. Aber heute muss ich sagen, es ist so ein grossartiger Brief. Aber es sind gewisse Sachen, die man genau muss anfangen, ein bisschen tiefer gehen. Darum habe ich mir erlaubt, das ein bisschen mit euch anzuschauen. Aber eigentlich geht es um eine einfache Sache. Wie das Schiff im Boden verankert ist, sind wir durch Jesus im Himmel verankert. Das müssen wir mitnehmen. Das wird uns der Hebräerbrief dort im 6. Kapitel klar machen. Weil wir das brauchen. Weil die Erde so ein guter Ankerplatz ist, wie wenn man bei einem Schiff den Anker nur einen Meter ins Wasser runterhängt. Das nützt nämlich nichts oder nicht viel. Das ist zu wenig fest. Das ist immer noch in diesem wackeligen Element. Der Anker muss man runter in den Boden lassen. Und unseren Lebensanker muss man im Himmel verankern. Und das hat Jesus für uns gemacht. Was ist denn das für eine Hoffnung? Auf was können wir und sollen wir hoffen, wenn da der Hebräerbrief von Hoffnung redet? Die Hoffnung ist, dass wir wissen, dass Gott uns erlöst hat. Vielleicht fühlst du dich auch manchmal nicht so erlöst. Mir geht es manchmal so. Aber Hoffnung sagt, ich bin erlöst. Auch wenn ich es noch nicht immer sichtbar und greifbar vor Händen habe, ich bin erlöst. Und das gilt. Und das ist wirklich wahr. So wahr, wie wenn eine Frau guter Hoffnung ist, da schon ein Baby im Bauch drin ist. Das ist nicht nur ein Hirngespinst. Und es kommt dann, wahrscheinlich, oder vielleicht, oder hoffentlich. Sondern es ist da. Und genauso sind wir erlöst. Voll und ganz gültig. Die Bibel geht sogar noch weiter und sagt, wir sind geistlich bereits in den Himmel versetzt. Eigentlich können wir geistlich sagen, ja, wir sind schon mal im Himmel gesehen. Wir sind im Himmel versetzt. Es ist noch unsichtbar, aber es ist real. Darum redet man von Hoffnung. Sobald es sichtbar ist, sagt die Bibel, können wir nicht mehr von Hoffnung reden. Dann ist es eben sichtbar. Und wie wird das praktisch? Ich möchte mit euch so im letzten Teil der Predigt durch einen Bibeltext durchgehen, der uns zeigt, wie das praktisch aussieht. Ich bin mit euch einen Weg gegangen und euch viele Sachen erklärt. Ich glaube, das war wichtig. Manchmal müssen wir die Sachen so zusammen haben. Aber ich möchte, dass es jetzt so noch praktisch wird. Im Römerbrief, das 8. Kapitel, ist ein Kapitel, das die Hoffnung ganz fest, ganz klar praktisch macht. Und das möchte ich mit euch durchgehen. Römer 8, von Vers 31 bis 39. Da steht: Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Das ist der Anker, ein Teil von dem Anker. Das ist der Anker, der im Himmel verankert ist. Im Alltag heisst das, ja, das sind Fragen. Ja, da komme ich nicht nachher. Ja, da verstehe ich Gott nicht, warum er nicht schon lange so und warum das und warum ich jetzt schon so lange bete und ich sehe es nicht und warum er gesagt hat, du wirst das und jetzt erlebe ich quasi das Gegenteil. Und der Anker sagt, hey, Gott hat für dich seinen Sohn hergegeben. Sein geliebter Sohn hat er sterben lassen, auf brutale Art geopfert werden. Wenn Gott das für dich gemacht wird, dann kannst du absolut sicher sein, dass er nichts von dir zurückhalten wird. Auch wenn du es nicht verstehst. Das ist Hoffnung. Und das ist der Anker. Und wenn das verankert ist im Himmel, dann hast du Halt im Leben bei all diesen Sachen, die du nicht weiter weißt. Ja, ich verstehe Gott manchmal auch nicht. Aber ich weiss, Gott war bereit, für mich sein Liebste herzugeben. Also weiss ich, es hat sicher nicht damit zu tun, dass ich Gott unwichtig bin. Es hat sicher nicht zu tun, dass Gott mir eins auswischen will. Es hat sicher nicht damit zu tun, dass Gott Gescheites zu tun hat und sich für mich nicht Zeit nimmt und so weiter. Das ist Verankerung. Das ist Verankerung im Himmel. Aber wir sind noch nicht beim Vers 39 angelangt. Es geht noch weiter. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen uns zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Ich klammere, Jesus sitzt neben Gott, du bist am Beten für dich. Das ist übrigens auch die Priesteraufgabe. Jesus hat sein Priesteramt nicht niedergelegt, sondern ist immer noch dran. Das Opfer ist hinter ihm, aber jetzt betet er für dich. Der Text hier ist der nächste Teil, nächste Aspekt von diesem Anker. Oh, wir wissen um unsere Fehler. Manchmal fühlen wir uns schuldig, wenn wir schon 17 Mal bei Gott um Vergebung gebracht haben für Punkt X. Und heute passiert es das 18. Mal. Und wir denken, boah, wenn Gott meine Geduld hat, dann sieht es arg aus. Und dann ist das da hier der Anker. Wer kann noch Anklage gegen dich erheben, wenn Gott dich gerecht gesprochen hat? Wenn irgendeiner mich anklagt, und er zieht es weiter bis vor Bundesgericht, und das Bundesgericht sagt, der Dani ist im Recht. Du, der ihn angeklagt hast, erstens schwieg, zweitens übernimmt Prozesskosten und drittens kannst du ihm noch Schmerzensgeld zahlen. Dann ist der klackiert, der kann nichts mehr machen. Das Bundesgericht ist in der Schweiz das höchste Gericht. Und auf das Universum, örtlich, und auf die Ewigkeit, zeitlich bezogen, ist das Gott. Wenn Gott dir gerecht spricht, dann ist das ein Anker gegen alle Anklagen, die es in deinem Leben gibt. Das ist das Priesteramt von Jesus. Und das ist Verankerung im Himmel. Die hebt. Auch wenn dir der grösste Mist passiert, der Anker hebt. Römer 8 geht immer noch weiter. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrungen? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ein Anker im Himmel. Die Bibel ist realistisch, sie malt uns kein rosarotes Bild. Ihr seht die ersten Ziele. Not, Angst, Verfolgung und so weiter, das Schwert vom Henker. Und sagt nachher, hey Leute, das ist ja nicht etwas ironisch. Mit dem müssen wir rechnen. Aber in all dem haben wir einen überwältigenden Sieg durch Jesus Christus. Das ist der Anker, den Jesus im Himmel festgemacht hat für uns. Herausforderungen und Nöte kommen, aber wir haben Halt. Mitten in allem sind wir gehabt. Es besteht eine Gewissheit, dass der Sieg von Jesus bereits fest ist. Und es ist ein überwältigender Sieg. Ein einfaches Bild dazu. Ich habe gestern gesehen, dass die Unihockeyanerinnen ihr Halbfinalspiel gegen die Tschechen und zwei Minuten vor Schluss, nach 58 Spielminuten, zwei Minuten vor Schluss, waren sie 2-6 in Rückstand gewesen. Und nachher, die beiden Moderatoren, ich habe nachher, weil ich nicht live schauen konnte, habe ich hinten nachher die Fernsehaufzeichnung geschaut. Aber nur vom Schluss, das war spannend. Und dann haben sie da so geredet, ja, wie es theoretisch noch möglich wäre, in diesen zwei Minuten die vier gehen, aber ja, oh, jetzt ist es schon wieder nicht rein und so weiter. Ja, so ein bisschen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wisst ihr was? Ich habe gewusst, dass sie es fast unmöglich geschafft haben. In diesen zwei Minuten haben sie noch vier Goal geschossen. Und ich habe diesen Reporter zugelassen, wie die da... Ja, sich so ein bisschen gegenseitig Mut zusprechen und dann gleich nicht mehr so ganz haben, mehr Zeit verstreicht und so weiter. Und ich wusste, sie gewinnen. Sie gewinnen. Nachher, weil 6-6 war es. Am Ende der Zeit hat es noch Verlängerung gegeben. Das haben sie da auch noch gewonnen. Schlussendlich sind sie im Finale. Ich habe es gewusst. Die Reporter haben da geschwafelt und so. Die haben es noch nicht gewusst. Und genau von dem hier können wir ausgehen. Durch den Anker, den wir im Himmel haben. Wenn du mitten im Gestürm bist, du mit 2-6 hinterliegst, 2 Minuten vor Schluss, kannst du immer noch sagen, ich habe einen überwältigenden Sieg. Das ist das, was der Anker sagt. Und das müssen wir jetzt auf unser Leben übertragen. Ich weiss, es klingt einfach, wenn man irgendwo am Fernseher der Wärme schauen kann, wie die Uni-Hockeyaner spielen. Wäre ja nicht so schlimm gewesen, wenn es nicht gelangt hätte. Vielleicht für sie, aber für mich nicht so. Natürlich habe ich Freude, dass sie gewonnen haben. Aber wenn es dir um unsere eigenen Sachen geht, um deine Krankheit, die einfach nicht besser werden will, und die nicht einfach nur ein Bobo ist. Oder um Finanzen, wo sie irgendwie das Gefühl hat, jetzt ist schon wieder der Monat 10 Tage zu früh fertig, der Finanzen entsprechend. Oder wirklich die Sachen, wo es ans Lebige geht. Können wir dann der 2 Minuten vor Schluss noch sagen, ja, es ist 2-6, aber ich habe einen überwältigenden Sieg. Wir müssen lernen, aus dem Anker raus zu leben. Das ist das, was die Bibel uns verheisst. Ein überwältigender Sieg. Ja, es braucht Zeit, es braucht Geduld. Und ich weiss auch, dass man manchmal es emotional kostet. Es ist nicht jeden Tag eitel Sonnenschein in unserem Gemüt. Es geht doch nicht um das. Ich will nicht, dass wir so unrealistische Überflieger sind. Wir können ja mal sagen, heute kostet es mir viel, heute macht es mir Mühe. Wir können mal Tränen darüber vergießen, weil es nicht klappt, so wie man will. Aber wir sollen daran festhalten. Wir sollen immer wieder sagen, der überwältigende Sieg ist da. Um das geht es. Als ich die Predigt vorbereitet habe, hatte ich ein bisschen Bedenken und gesagt, ist das nicht einfach zu theoretisch? Die lange Einleitung da mit dem Versöhnungstag und mit dem Hohepriester, da könnte man noch so viel mehr sagen. Ich habe probiert, das möglichst abzukürzen, gleich, dass man es versteht. Und nachher mit dem Anker und so weiter könnte man das nicht einfacher sagen. Aber ich musste wirklich sagen, es ist wichtig, dass wir verstehen, warum wir Hoffnung haben. Dass wir verstehen, warum wir glauben, warum unser Glaube fest ist. Und ich wünsche mir wirklich, dass auch wenn viel theoretisch ist, dass ihr das versteht. Dass ihr vielleicht halt daheim nochmal die Tonspur abladet und den Predigtleitfaden vornehmt und anhand dieser Punkte nochmal abhört. Dass ihr wirklich in dieser Hoffnung fest verankert seid. Es ist mir wichtig, dass wir an diesem Anker fest sind. Ja, heute sind wir ein bisschen in der Theologie eingetaucht, aber Christ sein heisst nicht nur einfach ein gutes Gefühl haben, weil wir ein bisschen Halleluja sagen und am Schluss kommt es dir eben gut. Sondern, dass wir wirklich verstehen, um was es geht. Wirklich verstehen, warum Jesus das Zentrum von unserem Glauben ist. Warum Weihnachten ein wichtiges Fest ist. Warum wir von 12 Monaten jedes Jahr 1 Monat am Advent widmen. Weil diese Sachen verheben. Und es soll nicht nur ein schönes Gefühl mit Lichtli und so weiter sein. Obwohl das cool ist und schön ist und ich das auch gerne habe. Aber es soll auch Fundament dahinter stehen. Es soll auch verheben. Wir sollen so verstehen im Kopf, das macht uns fest in unserem Leben. Eben, es verankert uns und es soll uns im Himmel verankern. Und dann wissen wir dann auch, warum der Engel Weihnachten zu den Hirten gesungen hat. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wie hätten das die Hirten sonst sollen verstehen, wenn sie in einem Land sind, das von den Römern besetzt ausgenutzt worden ist? Und ich möchte euch aufrufen, leb mit diesem festen Anker. Lass nie los, sondern proklamier, dass du im Himmel verankert bist. Proklamier, dass du am Ende auf der Seite vom Sieger bist. Gerade dann, wenn du vielleicht zweifelst. Manchmal müssen wir mit unserer Stimme, unserer Seele befehlen, bis das Herz mit einsteigt und glaubt. Weil wir wissen, dass es wahr ist. Und dass wir festhalten, dass uns nicht und niemand kann rausreissen. Und darum möchte ich zum Abschluss nochmal Römer 8, 31 bis 39 lesen. Ich habe es ein bisschen umformuliert, so dass es auf dich und mich persönlich gemünzt ist. Und ich möchte einladen, dass du mitlesest. So laut oder so leisig, wie es dir wohl ist. Und dass wirklich du jetzt gerade deiner Seele vorlesest. Es geht darum, dass du dein Herz hier wie disziplinierst und mit reinnimmst in die feste Verankerung. Gott ist für dich, lieber Werner, lieber Daniel, lieber Helen, lieber wie ihr alle heisset. Gott ist für dich, da kannst du deinen Namen einsetzen. Wer kann dir da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für dich hergegeben. Wird dir dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen dich zu erheben, den Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt dich ja für gerecht. Ist da noch jemand, der dich verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für dich gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für dich ein. Was kann dich da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem musst du rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem trägst du einen überwältigenden Sieg davon durch den, der dich so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung dich je von der Liebe Gottes trennen kann, die dir geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Jesus, ich danke dir, dass wir wirklich das dürfen glauben, dass wir an dem dürfen festhalten, dass wir dürfen wissen, das ist die Wahrheit. Danke vielmals für deine Gnade. Danke, dass wir einen Anker haben, der fest ist, dass wir einen Anker haben, der verhebt.